Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
In dieser Folge von Highspeed geht es um die digitale Kompetenz unserer Gesellschaft. Welche Branchen sind besonders weit bei der Digitalisierung? Und wie sieht es mit den Altersgruppen aus? Wer hinkt hinterher und wer nicht? Um das zu besprechen, haben wir zwei sehr interessante Gäste dabei. Das Vergleichsportal Verivox und die Pandacom Networking AG. Verena Blöcher ist Director Communications, Telekommunikation bei Verivox. Und Thomas Klein ist COO der Pandacom Networking AG. Zwei Experten, die doch fundierte Einblicke in den digitalen Zustand einer Gesellschaft haben müssten. Frau Blöcher und Thomas, bitte stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern doch kurz vor.
Ja, gerne. Also ich bin bei Verivox Pressesprecherin für den Bereich Telekommunikation und ich habe auch lange als Redaktionsleiterin für Telco gearbeitet, also da eben auch einen redaktionellen Background und inzwischen begleite ich die Themen rund um Telco und Digitales für über 20 Jahre.
Thomas Klein, mein Name, bin bei der Pandacom im Vorstand fürs operative Geschäft in der Verantwortung, bin jetzt seit über 26 Jahren hier im Unternehmen, habe ursprünglich mal angefangen, damals hieß das noch Lösungsmanagement, heute wird man dazu sagen und durfte halt über die letzten mehr als zwei Jahrzehnte verschiedene Verantwortungen übernehmen bis zu dem Schritt heute in der Rolle.
Seit wann ist die Digitalisierung denn Ihr berufliches Thema?
Also Digitalisierung ist ja nur eines unserer Themen, mit denen wir uns beschäftigen und irgendwie kam das völlig automatisch. Also wenn man sich über so viele Jahre mit Telekommunikation, Telekommunikationsthemen beschäftigt, ja, da kommt die Digitalisierung einfach mit, das ganze Themenfeld. Es gibt so viele Entwicklungen, gab so viele Entwicklungen und es ging und geht alles so rasend schnell, also bis auf die Umsetzung mancher Vorhaben, da ging es eher nicht so rasend schnell. Es ist alles wahnsinnig spannend. Ich kann nicht sagen, dass mich irgendetwas auf diesen Weg geführt hätte.
Der Begriff Digitalisierung hat sich bei mir relativ spät erst geprägt. Ich glaube, früher hat man das Gleiche gemeint, aber hat es anders ausgedrückt, als es dann darum ging, Dinge zu vernetzen, also Netzwerke zu planen, zu bauen, was ich in der Firma hier schon seit über 26 Jahren irgendwie begleite, früher geplant, heute mit einem sehr vertrieblichen Ansatz in der Rolle. Aber früher war es halt das Thema Vernetzen und Automatisierung. Und wir von der Pandacom-Seite mit vielen anderen oder einigen anderen Systemintegratoren und Cisco als Hersteller hatten so 2015, 2016 die Idee, eine Innovation Alliance zu gründen, was wir dann auch getan haben, mit dem Ziel, die Digitalisierung für den Mittelstand zu fördern. Und ab dem Zeitpunkt hat dieser Begriff Digitalisierung für mich eine andere Wertigkeit bekommen, wenn man viele Dinge darunter geklammert hat. Aber davor waren es, wie gesagt, Automatisierung, Vernetzen, all solche Dinge, die mich dort geprägt haben. Also seitdem ich in dem Umfeld hier unterwegs bin, spielt es eine Rolle, am Anfang eher unterbewusst, jetzt mehr und mehr im Bewusstsein über die letzten 10 Jahre, würde ich jetzt sagen.
Dann gehen wir doch jetzt gedanklich mal einfach in die letzten 3 Jahre zurück. Was würdet ihr denn sagen, wie sich der Grad der Digitalisierung in den vergangenen 3 Jahren in Deutschland verändert hat?
Naja, ich glaube, durch Corona haben wir mit diesem Überbegriff Digitalisieren nochmal einen Booster bekommen. Das heißt, zur Verfügung stellen von Bandbreiten für Homeoffice-Thematiken. Die ganze Homeoffice-Thematik hat dem Ganzen nochmal einen Booster gegeben. Was aber für meine Begriffe jetzt wieder ein Stück weit zur Verlangsamung gekommen ist. Wirtschaftliche Dinge spielen sicherlich eine Rolle, Komplexität spielt eine Rolle, Fachkräftemangel spielt sicherlich da auch eine Rolle. Und wenn man sich das anschaut, im EU-Ranking sind wir irgendwie Platz 13, 14, 15, je nachdem, welche Statistik man sieht, mit dem Ziel, ist irgendwann mal ausgelobt worden, 2025 unter die Top 10 zu kommen. Ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun bei uns im Land. Wenn man sieht, wie KI jetzt genutzt wird, für meine Begriffe noch viel zu wenig, dass man dort nochmal einen Schub reingibt, auch mit den Möglichkeiten, KI überhaupt zu nutzen. Ich glaube, wenn man dann so ein bisschen von unserer Seite in die Kundenbranchen mal hineinschaut, wie weit ist man dort oder was sind die Fortschritte? Ich glaube, das ganze IT-Umfeld, für meine Begriffe weit vorne. Einmal, weil sie sich grundlegend damit beschäftigen müssen, aber auch durch Einsatz von Techniken wie KI, Automatisierung und so weiter, ist das, glaube ich, für meine Begriffe eine Branche, die weit vor den anderen Branchen liegt. Dann produzierendes Gewerbe, einfach mehr Optimierung, Prozessoptimierung, Ablaufoptimierung mit hineinzukommen, bekommen. Das heißt, dass man Netzwerke so etabliert, dass man Automatisierung drauf fahren kann und letztendlich dann abbilden kann. Wenn man so ein bisschen in den Finanzbereich oder Handelsbereich geht, glaube ich, haben auch in den letzten Jahren die Fintechs dazu beigetragen, Digitalisierung gerade auf Handelsplattformen nochmal stärker zu pushen, Trading einfacher zu machen, all solche Dinge. Also ich glaube, die Branche ist es auch unterschiedlich ausgeprägt, aber für meine Begriffe nach dem Corona-Boost sind wir ein bisschen in dieser Entwicklungskurve etwas abgeflacht mit den vorher genannten Gründen.
Frau Blöcher, wie würden Sie die letzten 3 Jahre bewerten? Also ich stimme da Herrn Klein absolut zu. Da hat sich manches vielleicht nicht unbedingt zurückentwickelt, aber einiges ist eben stagniert. Also wir haben bei unserer Pressearbeit für Verivox, für die Telekommunikationsthemen, immer wieder auch mal geguckt, wie ist es denn zum Beispiel an Schulen, wie ist es an Behörden, Internetversorgung in Krankenhäusern und so weiter. Und das ist schon erschreckend teilweise, wie langsam das dann einfach vorangeht. Oder auch zum Beispiel so, um mal eine Alltagsgeschichte zu nehmen. Ich habe mich über so viele Jahre aufgeregt, wenn ich zum Zahnarzt ging, dass ich immer dieses Bonusheft mitschleppen musste, diesen weißen Lappen. Kennt sicherlich jeder. Also ich meine, inzwischen tauschen die Kassen und die Ärzte anscheinend auch diese Rabattdaten digital aus, nicht nur ihre anderen Daten. Aber bis ins letzte oder vorletzte Jahr musste ich dieses Ding mitschleppen und abstempeln lassen. Warum? Also gerade wenn ich überlege, wenn man sich mit Menschen austauscht, die viel in anderen Ländern unterwegs sind, da gehen einem die Unterschiede so richtig auf. Also ich denke da an eine gute Freundin von mir, die hat 30 Jahre in Spanien gelebt und ist jetzt zurück in Deutschland und die schlägt stellenweise die Hände über dem Kopf zusammen. Also auch gerade so in Richtung Usability oder fragen Sie mal Geflüchtete aus der Ukraine, also ein total digitalisiertes Land, die haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Und da denke ich schon manchmal, nee, also das kann es nicht gewesen sein, bitte.
Ich frage Sie jetzt aber trotzdem noch mal ganz explizit, wie würden Sie den Zustand der Digitalisierung denn dann jetzt beschreiben?
Überschaubar.
Wir haben noch einen großen, großen Nachholbedarf. Das sehe ich ähnlich wie die Frau Blöcher, was sie eben gesagt hat. Wir waren letztes Jahr in Schweden für ein paar Wochen im Urlaub. Wenn man sich dort mit den Leuten unterhält, da geht keiner mehr auf eine Behörde. Das läuft komplett digital alles ab. Gerade wenn man hier reinguckt in Deutschland, was das Thema Behördendigitalisierung angeht, die eigentlich eine Vorreiterrolle ja nehmen könnte, um auch in Sogwirkung zu erzielen für andere Branchen oder für die Wirtschaftssituation, da hängen wir doch weit, weit hinten dran. Und Beispiel Anbindung von Krankenhäusern, damit dort überhaupt Automatisierung möglich ist. Also der ganze Breitbandausbau, 5G-Ausbau, hängt wahnsinnig hinten dran. Dann Themen, die wir eben schon mal hatten. Wie einfach wird es denn gemacht, um Digitalisierung überhaupt zu pushen? Bürokratie, Fachkräftemangel, Investitionskosten. Wie kann ich ausgleichen zwischen großen Unternehmen und kleinen Unternehmen, dass sie trotzdem, gerade die kleineren Unternehmen, dass sie trotzdem einen Push erzeugen können im Rahmen der Digitalisierung, dass sie überhaupt diese Kosten stemmen können. Also da haben wir für meine Begriffe noch einen sehr, sehr großen Nachholbedarf.
Jetzt ist die Digitalisierung, Frau Blöcher, ja für Vergleichsportale sicher auch nur ein Mittel zum Zweck. Würden Sie denn sagen, dass das mittlerweile für jede Branche gilt, Frau Blöcher?
Also ich würde erstmal sagen, es ist nicht nur Mittel zum Zweck. Also sowieso ist es auch möglich, bei uns per Telefon einen Vertragswechsel anzustoßen oder per Brief, das geht auch. Also wir machen da schon einiges möglich. Aber für uns ist es definitiv nicht nur Mittel zum Zweck. Also wir sehen einen funktionierenden, schnellen Internetzugang als Teil der Daseinsvorsorge für alle Menschen. Also ich finde, es kann nicht sein, dass man als Verbraucherin, dass ich da zum Beispiel mühsam nachweisen muss, dass mein Internetzugang nicht richtig funktioniert, wenn es so ist. Da hat man so eine 30-Tage-Liste abzuklappern. Ich muss da mühsam nachweisen gegenüber der Netzagentur, dass mein Internetzugang eben nicht so funktioniert, wie er soll. Und es muss aber niemand nachweisen, dass sein Strom oder Wasser oder Gasanschluss nicht funktioniert. Da kommt sofort jemand und repariert das und kümmert sich. Und von daher, ich denke, leider gilt Internet viel zu oft immer noch so als nice to have, gerade wenn es um den Privatbereich geht. Ja, das ist ja alles ganz schick und macht ja auch Spaß und so, aber ob das wirklich so notwendig ist, es ist absolut essentiell und eben nicht nur für Unternehmen, auch für uns Privatleute, von Homeoffice will ich gar nicht reden, hatten wir ja auch vorhin schon genannt. Aus meiner Sicht von Digital First kann in keiner Weise die Rede sein. Und irgendwie so von meinem Gefühl her, wir denken in Deutschland das Digitale immer so ein bisschen mit. Wir denken das mit, aber nicht an erster Stelle.
Thomas, wie siehst du das denn?
Wenn man da reinschaut, wie nutzen oder welche Vorteile bringt es für bestimmte Branchen, zu einem mehr Klarheit zu bringen, einfacher an Informationen zu kommen, auf der anderen Seite aber auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wenn man jetzt sagt, Versicherungsbranche als Beispiel, auf der einen Seite nutzt man im Rahmen der Digitalisierung die Möglichkeiten, wie gesagt, an Schadensfälle besser auszuwerten, dadurch vielleicht auch die Kosten in den Griff zu kriegen, dadurch auch andere Tarife anzubieten. Auf der anderen Seite mit dem Thema Digitalisierung steigt das Cyberrisiko, Cybersicherheitsrisiko. Daraus haben sich dann aber auch für die Versicherer neue Geschäftsmodelle mit einer Cyberrisikoversicherung letztendlich dann wiederum etabliert. Also von daher sehe ich das schon treibend für viele von uns und letztendlich mit mehr Einfachheit viele Dinge letztendlich zu generieren oder umzusetzen.
Wie könnte man das ändern? Welchen Anteil haben beispielsweise Bildungseinrichtungen bei eben diesem digitalen Nachholbedarf in Deutschland?
Ich würde sagen, es müsste einfacher werden. Wir müssten einfacher denken, gerade in Institutionen, gerade in Behörden, gerade in allem, was mit dem Staat, mit dem Föderalismus zu tun hat. Wir müssen, hatten wir schon, unbedingt Bürokratie abbauen. Wir brauchen eine bessere Usability und wir brauchen vor allem keine Insellösungen, die in jedem Bundesland aufgesetzt werden können oder sogar in jeder Behörde oder in manchen Schulen unterschiedlich sind. Wir haben bei Verivox vor 3 Jahren, das weiß ich noch wie heute, haben wir recherchiert zur Digitalisierung von Schulen und haben uns da um Videokonferenzsysteme gekümmert und mal geguckt. Und dann, wenn man so richtig sieht, ja, am Grundsatz der Lehr- und Lernmittelfreiheit ist ja erstmal ganz schön, aber da wird eben auch bei der Digitalisierung nicht gerüttelt. Und wenn jede Schule dann sagen kann, ach, wir nehmen dieses Tool oder wir nehmen jenes, dann ist klar, dass in der Breite nichts vorangeht. Und das finde ich einfach, es ist schlimm, wenn es dann für Schüler zum Beispiel eine Glückssache ist. Reine Glückssache ist, ob ich an der Schule bin, wo alles top funktioniert, wo das Lehrpersonal top ausgebildet ist, wo alles super vorangeht. Ja, es ist Glückssache und das kann nicht der Weg sein, finde ich.
Also wenn man, glaube ich, gerade bei dem Beispiel Schulen bleibt, ich glaube, man kann das in verschiedene Blöcke kategorisieren. Das eine ist überhaupt die Möglichkeit für die Schule da. Sprich, gibt es einen Internetanschluss, wie Bandbreite intensiv kann ich diesen nutzen? Gibt es WLAN, gibt es überhaupt Leute, die sich damit auskennen? Dann sind die Lehrer überhaupt in der Lage, dieses Medium zu nutzen und auch weiter zu vermitteln? Inwieweit ist das in der Lehrerausbildung überhaupt integriert, diese Digitalisierungsthemen mit in den Unterrichtsstand mit einzubeziehen? Dann kommt sicherlich dann auch darauf an, von welcher Schule, welcher Region man spricht. Letztendlich hat die Schule überhaupt die Mittel, sprich die Haushaltsmittel, um solche Dinge nach vorne zu bringen. Dann welche Lerninhalte liegen denn überhaupt auf digitalen Plattformen? Jetzt mal weg von der Schule, sondern generell über Plattformen zu reden. Wie wird das beworben und wie wird es letztendlich genutzt? In Deutschland nutzt Online-Lernplattformen die Nutzung zwischen 10-50% der Schüler. In Schweden oben sind 86-90%, die solche Plattformen nutzen und damit einmal den Inhalt aufsaugen, aber auch den Umgang letztendlich viel einfacher dann damit auch lernen.
Wäre es denkbar, dass staatliche Institutionen und die Wirtschaft dann auch gemeinsam arbeiten, also Unternehmen mit diversen staatlichen Institutionen? Könnte das diesen Zustand in Deutschland verbessern?
In manchen Bereichen geht es wahrscheinlich nur zusammen, zu sagen, man bildet eine digitale Community aus Startups, aus etablierten Unternehmen, fördert diese dann durch den Staat oder bringt noch NGOs letztendlich mit hinzu, um eine breite Masse und eine Innovationskraft überhaupt wieder zu etablieren in Deutschland und das aber auch dann umzuführen in einem kommerziellen Umfeld. Also nicht nur gute Ideen zu haben, sondern daraus auch ein Produkt, ein größeres Unternehmen wachsen zu lassen und Innovationskraft damit zu fördern. Ich glaube, da liegt der Hauptankerpunkt in der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, der Industrie, der Innovation, der Forschung, dass man diese Dinge letztendlich dann zusammenbringt und dort nochmal einen Push nochmal reinbringt und daraus auch mehr Ideen kreiert, diesen Fachkräftemangel auch versucht mit aufzulösen, indem man dann auch die Ausbildung mit hineinzieht und daraus dieses zusammenhängende Digitale für Deutschland letztendlich dann auch nach oben bringt.
Also da stimme ich absolut zu. Mir fällt da gerade die Kupfer-Glas-Migration ein, also das Abschalten der veralteten DSL-Netze zugunsten von Glasfaser. Also da tut sich ja auch bei uns, wie ich finde, immer noch sehr, sehr wenig. Und wenn wir dann gucken, welche Länder haben das denn gut hinbekommen, dann sind das vor allem die, wo eben Staat und Unternehmen zusammengearbeitet haben, wo es frühzeitig Projekte gab, wo wirklich alle an einen Tisch kamen. Open Access, logisch, gehört auch dazu, aber eben wirklich das Zusammenarbeiten, Ineinandergreifen aller Stakeholder und eben nicht so, hier ist das eine Süppchen und da ist das andere. Also, nee.
Wie können wir das einfacher gestalten, um flächendeckend diesen Glasfaserausbau hinzubekommen? Plus Kupfer-Glas-Migration. 5G spielt sicherlich eine Rolle in der Breitbandausbau-Thematik. Da geht es nicht nur um Masse, sondern wir müssen auch ans Land, an die ländlichen Teile Deutschlands denken, wo auch Schulen sind, wo auch Hidden Champions sind. Dann sind wir im Rahmen der regulatorischen Dinge. Wie einfach wird es denn gemacht, Förderanträge zu stellen, Fördermittel letztendlich dann zu bekommen, das dann wirklich dann auch durchzubekommen? Also all das spielt sicherlich eine Rolle dort, um es einfacher zu gestalten. Dann sind wir jetzt gerade in diesem Breitbandausbau, wenn man das sieht, sicherlich auch in der Umbruchphase, dass viele unserer Kunden, die ja solche Breitbandanbieter sind, die auch alle ausbauen, die durch Zinserhöhungen, durch Preiskostenexplosionen, gerade die, die Investoren getrieben sind, auch ein anderes Geschäftsmodell mittlerweile fahren. Dass sie sagen, ich lege jetzt nicht mehr sehr salopp ausgedrücktes Handtuch auf die Fläche aus und baue danach Homes Passed, sondern ich muss Homes Activated machen. Also wirklich die Nutzer ans Netz kriegen, um daraus einen Cashflow zu erzeugen. Somit verlangsamt sich jetzt erstmal der Fläche der Ausbau, aber die einzelnen Straßenzüge kommen jetzt dann wieder schneller oder kommen dann mit schneller ins Internet. Das heißt, der Business Case hat sich verändert, was zum Teil zu einer Verlangsamung des Ausbaus führt. Und da muss man auch drauf schauen, gerade wenn es dann darum geht, Fördermittel nach vorne zu bringen, wie einfach ich das gestalten? Oder wie kann ich so einen Markt auch für Investoren weiterhin attraktiv behalten? Und da werden wir auch sicherlich in den nächsten Monaten noch viele Konsolidierungen sehen, wo Unternehmen zusammengeschlossen werden, wo das eine Unternehmen den anderen kauft. Und da müssen wir dann auch aufpassen, welchen Impact hat dieses im Sinne der Geschwindigkeit. Ich will das gar nicht generell in Frage stellen, aber eher die Geschwindigkeit des Ausbaus dann. Also all das sind Themen, mit denen wir uns in den nächsten Monaten sicherlich noch intensiv beschäftigen werden, was das Thema dann, was einen Impact hat auf diesen flächendeckenden Ausbau.
Es ist ja so, dass Verivox die einzelnen Branchen nicht dediziert durchleuchtet, was den Grad der Digitalisierung betrifft. Aber vielleicht, Sie haben da sicherlich ein paar Erfahrungen gemacht, wie der Status da gerade so ist.
Ja, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, also der Bereich Digitalisierung in der Schule, wo wir eben zum einen geschaut haben, wie weit sind Schulen eben schon wirklich mit hochperformanten Internetzugängen ausgestattet. Es kann ja nicht sein, so wie es früher war, das Sekretariat hat 50 Mbit, ja, es gibt einen Zugang und dann soll die Schule davon existieren. Ist natürlich klar, dass das nicht geht. Also so waren ja die Anfänge, aber es dauert halt einfach sehr, sehr, sehr lange, bis da eben die Netzversorgung entsprechend weitergeführt wird. Wir hatten es schon von der Lehrerausbildung beziehungsweise dem Einsatz eben von Lernmitteln. Es reicht halt einfach nicht aus, wenn ich sage, oh, in meiner Schule gibt es aber überall iPads. Die Lehrer haben alle und die Schüler auch alle iPads zur Verfügung. Und dann stellt sich heraus, die Tablets werden genutzt wie so ein E-Book-Reader, ja, weil halt einfach die Ausbildung nicht entsprechend ist, sodass die Lehrerinnen damit nicht entsprechend umgehen können. Also manche natürlich, manche halt auch nicht. Die Schule, ja, ein Bereich Digitalisierung von Behörden hatte ich erwähnt. Wir haben uns das schon dreimal angeguckt. Inzwischen ist diese Dauerbaustelle ja wirklich ganz offiziell als Daueraufgabe umschrieben worden. Ganz offiziell. Also mehr Kapitulation geht doch nicht. Und das finde ich halt einfach unglaublich. Also da passiert wirklich sehr, sehr wenig. Und da ist natürlich der Föderalismus halt auch eine problematische Stelle, weil eben tausend Softwarelösungen existieren. Der eine macht hier was, der andere macht dort was. Und es dauert halt einfach sehr, sehr lange. Was wir auch uns angeschaut haben, die Internetversorgung von Seniorenheimen. Also das ist gerade so auch in Richtung gesellschaftliche Teilhabe. Internet sollte Grundbedarf sein, finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Und es gibt keine übergreifende deutschlandweite Regelung, dass Seniorenheime internetversorgt sein müssen. Also für die Bewohner natürlich, für die Infrastruktur der Mitarbeitenden auch, ist klar. Aber Heimgesetze sind Ländersache und da kann jedes Bundesland halt selbst entscheiden, was mache ich. Und wenn es ein privater Träger ist, dann sowieso, ne, entscheiden dann halt die Heimbetreiber, mache ich oder mache ich nicht. Und da gibt es schon große Unterschiede.
Ja, Thomas, deckt sich das dann auch mit deinen Beobachtungen? Und vielleicht kannst du uns auch mal so ein bisschen den Blick über den atlantischen Tellerrand hinaus geben.
Speziell in den USA ist der Unterschied dazu, dass man mehr von der Regierungsseite mehr in dieses Digitalisierungsthema rein investiert, also wesentlich mehr Geld zur Verfügung stellt, auf der anderen Seite mit weniger Regulatorik unterwegs ist. Also wenn man schaut, ich glaube, da gibt es einen Infrastructure Act, wo 43 Milliarden US-Dollar bis 2030 in den Breitbandausbau investiert werden, um die Breitbandausbau zu fördern, der heute meist auf Kabelanschlüssen basiert in den USA und zum Teil, wenn man das jetzt vergleicht, weniger genutzt wird als jetzt in Europa. Also man probiert dort einen Push hineinzubringen mit wesentlich mehr Geld als hier in Europa, speziell hier in Deutschland. Das Besondere daran ist, dass man einen Teil davon dazu nutzt, um einkommensschwächeren Familien den Breitbandanschluss überhaupt erschwinglich zu machen. Also es gibt Fördermittel, um Privathaushalte damit zu unterstützen, dass sie überhaupt Breitbandanschluss bekommen. Und Breitband heißt dort mindestens 100 Megabit. Also man probiert es wirklich mit viel Geld zu pushen, legt aber eine geringere Regulierung halt drauf. Das heißt, man setzt eher auf den marktwirtschaftlichen Anteil und zu sagen, okay, die Unternehmen sollen sich untereinander betteln, was es dann heißt, in diesen Ausbau zu gehen. Also das ist für mich schon ein sehr großer Unterschied zu dem, wie wir hier in Deutschland agieren. Das andere ist, ich glaube, das Thema Technologie und Digitalisierung hat auch in Summe in der Gesellschaft einen ganz anderen Stellenwert, weil viele Tech-Giganten letztendlich aus Amerika kommen. Schaut mal auf den Meta-Konzern, Amazon, was sich ja von einem Händler in einen Tech-Konzern entwickelt hat, all solche Dinge. Und ich glaube, da ist auch eine ganz andere Akzeptanz dafür dort. Das sind so für meine Begriffe so die wesentlichen Unterschiede.
Frau Blöcher, wie ist das denn eigentlich mit der digitalen Kompetenz von Ihren Kunden?
Im Zweifel brauchen die Kundinnen und Kunden gar keine digitale Kompetenz, können auch anrufen oder einen Brief schreiben. Aber ja, natürlich wird es leichter, wenn man das digital macht. Es geht auch wirklich schnell. Also die Kunden brauchen ja nichts zu installieren, keine Software zu installieren oder kein Plugin oder irgendwas und können die meisten Produkte in wenigen Minuten wechseln. So. Grundsätzlich würde ich sagen, die meisten unserer Kunden kommen aus einer mittleren Altersgruppe. Ja, auch wenn das je nach Bereich ein bisschen variiert, also zum Beispiel bei den Telco-Produkten, bei Handy und Internet sind die Kunden so im Schnitt ein bisschen jünger und bei Energie ein bisschen älter, würde ich sagen. Ja.
Wo ist eigentlich die Altersgrenze für eine sogenannte digitale Kompetenz? Was verstehen Sie beide eigentlich darunter?
Ja, also wir gucken ja mehr so in die Verbraucherrichtung, aus Verbraucherperspektive. Und ich finde, digitale Kompetenz bedeutet nicht nur, dass ich bestimmte Anwendungen beherrsche, sondern dass ich auch im Umgang damit geschult bin oder mich selbst schule. Also wenn ich sehe, klar, es wird vermutlich niemand ein 13-jähriges Mädchen in der Bedienung von Messengern übertrumpfen, aber wenn ich dann schaue, wenn es um Medienkompetenz allgemein geht, sind etwas ältere Menschen oft deutlich besser informiert. Und auch bei den Anwendungen kommt es sehr drauf an, wonach man schaut. Also wenn ein Mensch jung ist, heißt das noch lange nicht, dass er oder sie vernünftig googeln kann, stelle ich immer wieder fest, oder mit Excel umgehen. Das klingt so einfach, aber ist es gar nicht. Klar, also Suchmaschinen werden mehr oder mehr durch KI abgelöst, aber wir brauchen sie halt doch noch für manches. Ich denke, wenn Sie sagen Schallgrenze, die Schallgrenze wird dann erreicht, wenn ein Mensch nicht mehr gut sehen, gut greifen oder fühlen kann. Also überhaupt ist die Haptik doch oft ein Problem für Ältere. Früher war es so, Menschen haben auf Knöpfe gedrückt, wenn sie in den Zug eingestiegen sind, an der Tür, bei Maschinen. Und da muss man halt schon so ein bisschen drücken und nicht nur so ganz leicht einen minimalen Kontakt haben wie beim Antippen von Smartphone-Displays. Das ist einfach ein Unterschied.
Naja, für mich gehört zur digitalen Kompetenz, ähnlich wie es die Frau Blöcher sieht, nicht nur die Anwendung, sondern wie reflektiere ich das, was ich dort tue? Wie gehe ich damit um, mit dem, was da auf mich einwirkt? Wie beurteile ich das? Recherchiere ich dann nochmal nach? Also wie gehe ich mit dem ganzen Wissen um und mit den ganzen Informationen, die dort auf mich einströmen? Das ist für meine Begriffe, gehört mit zur digitalen Kompetenz, zu dem, was wir eben auch schon gesagt haben. Wenn man das Thema Alter betrachtet, wäre es mir zu pauschal zu sagen, je älter die Leute, umso weniger digitale Kompetenz oder je weniger können sie damit umgehen. Da muss man auch den Werdegang sich anschauen. Wie war das in den letzten Jahren? Wie war das in ihrem Berufsleben? Arbeitsleben? Wie sind Sie mit welchen Themen sind Sie dort konfrontiert worden? Hat jemand im Büro gehockt, hat die Entwicklung von der Schreibmaschine zum Computer mitgemacht oder hat jemand diese Berührungspunkte auch in der Vergangenheit gar nicht gehabt, weil es ein anderes Arbeitsumfeld gab? Also so Dinge muss man, glaube ich, dort mit berücksichtigen. Ich glaube, der Schnitt nach oben ist, und das ist, glaube ich, aber auch weniger ein Altersthema, ich glaube, das kann man generell ziehen. Wie kann ich dann den Umgang letztendlich damit, oder wie ist das mit dem Umgang dann auch vom Sehen her, vom Fühlen her, vom Bedienen letztendlich her? Welche Einschränkungen habe ich, um das letztendlich das Medium dann zu bedienen? Meistens ist ja dann ein iPad oder ein Handy oder sowas. Das mag ein Altersthema sein, aber für meine Begriffe nicht nur.
Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen. Also ich würde zu digitaler Kompetenz auch eine gewisse Offenheit rechnen, dass ich mich überhaupt an neue Techniken herantraue und mich traue, mir das mal anzuschauen, dass ich neugierig bin. Also ich denke da an meinen 85-jährigen Vater, der macht Online-Banking am Handy. Ich habe ihm das mal gezeigt und der weiß jetzt, wie es geht und er macht das. Und letztens hat er mich gefragt, guck mal da bei WhatsApp, da steht irgendwas mit KI von Meta. Erstmal gefragt, was ist denn Meta? Ja, und was wird da gemacht? Und da hat er sich das angeschaut und dann habe ich ihm gesagt, jetzt schreib da doch mal rein, wann sollte ich denn die Rosen schneiden? Ja, also einfach solche Geschichten, so Alltagsdinge und einfach, dass die Neugierde da ist. Und er hat das gemacht und jetzt weiß er kann da was reinschreiben. Also bitte keine privaten Daten, keine Vertragsdaten oder irgend sowas. Aber ja, es ist manchmal gar nicht so schwer, wenn die Offenheit da ist.
Ja, also das ist auch dieses Thema digitale Affinität. Wie hat sich die denn in Ihrer beider sozialen Umfeld eigentlich verändert?
Ich komme eigentlich, glaube ich, eher aus der pragmatischen Seite im Sinne von, wie kann ich für mich Dinge selbst vereinfachen? Behörden hat man eben, das ist relativ schwierig, dort zu vereinfachen, aber Nutzen von Plattformen zum Reisebuchen, zum Parken, also hier Easy Park und Parkster und so weiter, haben mein Leben massiv verändert, wenn man viel unterwegs ist. Also eher der pragmatische Part dazu. Während ich glaube, die Kids nutzen es dann eher Social Media, Informationsaustausch, Freizeitgestaltung, Vernetzen untereinander. Da muss ich sagen, da hat es bei mir lange gedauert, um so einen Weg letztendlich zu gehen und zu merken, okay, kriegst dann doch vielleicht hier und dort nochmal mehr mit. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass das Thema nicht zum höllischen Zeitverschwender wird. Das ist dann die andere Seite, die dazu spielt. Also wie gesagt, bei mir eher so der pragmatische Part und bei den Kids eher so Freizeitgestaltung, Vernetzung und über Social Media mehr dann die Vernetzung dann zu kriegen. Was ich aber dann feststelle, beide Welten bewegen sich mehr und mehr aufeinander zu.
Frau Blöcher, wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie uns einen kleinen Einblick gewähren würden?
Ja, also diesen pragmatischen Ansatz, den teile ich total. Ich frage mich, also ich bin neugierig, ich bin offen und ich frage mich immer wieder, was hilft mir? Was erleichtert mein Leben? Und wenn ich Zugticket per Handy buchen kann, ist das wunderbar. Ich muss mich nirgendwo anstellen, in eine Schlange stellen. Ich muss nicht früher irgendwo da sein, sondern ich kann das direkt machen. Also das ist einfach ganz wunderbar und da bin ich auch wirklich dankbar für. Wo ich merke, dass es Unterschiede gibt, auch bei Altersgruppen, wenn es jetzt so geht in Richtung Freizeitgestaltung. Also ich benutze KI sehr selbstverständlich oder digitale Anwendungen sehr selbstverständlich, wenn ich die für irgendwas brauche. Aber ich bin jetzt niemand, der auch in der Freizeit, es sei denn, ich schreibe irgendwas, dann ist es natürlich nicht die Schreibmaschine oder auch kein Blatt Papier. Aber in meiner Freizeit möchte ich nicht das unbedingt machen, was ich in meinem Berufsleben mache oder was ich tun muss, um von A nach B zu kommen oder irgendwelche Dinge voranzubringen. Das wäre für mich ähnlich, wenn ich den ganzen Tag in der Erde wühlen würde, also angenommen, ich wäre Gärtnerin, dann hätte ich abends oder am Wochenende nicht Lust, schon wieder in der Erde zu wühlen. Ja, und insofern sitze ich in meiner Freizeit nicht unbedingt gerne an irgendwelchen Geräten, weil dann habe ich lieber mit Menschen zu tun, mit Büchern, bin in der Natur oder sporte oder mache irgendwas ganz anderes. Halt wirklich, um zu sagen, ich will nicht dauernd dasselbe machen. Ich will nicht dauernd vor irgendeinem Gerät sitzen. Also das Leben geht auch anders. Aber ja, also so, wie Sie gerade sagten, Herr Klein, also ich denke auch, die beiden Welten bewegen sich aufeinander zu. Aber ich merke eben, bei mir ist da auch irgendwo eine Schallgrenze erreicht, wenn ich das Gefühl habe, so bitte nicht schon wieder ein Gerät, es wird mir zu viel, dann brauche ich einfach sozusagen das analoge Leben.
Frau Blöcher, mich würde noch interessieren, ob Sie denn eigentlich ob Verivox in der Ansprache seiner Kunden da auch einen Unterschied macht, wie man unterschiedliche Altersgruppen anspricht.
Ja, Erreichbarkeit ganz junger Menschen, das ist nochmal so eine zusätzliche Herausforderung, würde ich sagen, weil viele junge Menschen möchten einfach keine Webseiten aufrufen, keine Vergleichsportale nutzen, keine anderen Portale. Die hätten das gerne direkt mit einer einzigen Eingabe über KI oder wie auch immer. Also Webseiten sind zu kompliziert, Vergleichsrechner sind zu kompliziert. Und da muss man halt schauen, mit welchen Lösungen kriegt man das einfacher hin. Also bei Handy ist es vergleichsweise einfach. Die Handytarife kosten in ganz Deutschland überall gleich viel. Aber bei Strom oder Gas ist es eben anders. Und dann kann ich nicht sagen, ich brauche da keine weiteren Daten. Also dann brauche ich eben die Postleitzahl desjenigen. Und bei Kfz-Tarifen brauche ich eben auch ein paar Merkmale. Und dann ist es eben nicht so, ohne jetzt zu sagen, ach, wir machen da jetzt mal eine ganz andere schnelle Lösung, weil die jungen Menschen das nachfragen. Also das ist dann schon auch eine Herausforderung.
Warum sind Sie beide denn immer noch nicht vom digitalen Weg abgekommen?
Ich könnte jetzt provokant zurückfragen, gibt es überhaupt noch einen anderen Weg zukünftig als den digitalen Weg? Die Begeisterung kommt sicherlich aus zwei Welten. Das eine ist das berufliche Umfeld, immer wieder neue Projekte in diesem Umfeld zu machen, immer wieder neue Ideen mit einzubringen, aber vor allen Dingen immer wieder neu von unseren Kunden zu lernen, was da draußen für Ideen rumschwirren und die dann auch zu realisieren, was uns jeden Tag aufs Neue begeistert. Das ist so der berufliche Alltag. Und im privaten Umfeld, was ich übrigens schon gesagt schon habe, diese Helferlein, die man an die Hand bekommt, um das Alltagsleben einfacher zu gestalten. Das ist die Begeisterung, was dort einem alles möglich gemacht wird. Durch KI nochmal ganz andere Möglichkeiten an Wissen ranzukommen, Dinge besser zu verstehen, zu hinterfragen, zu hinterforschen. Das sind so Dinge, die mich dort begeistern. Aber ich mag es trotzdem auch den direkten Dialog. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zu der jüngeren Generation einfach mal das Telefon zu nehmen und mal anzurufen oder in eine direkte Kommunikation zu gehen. Da scheut sich der ein oder die andere gerade immer mehr und mehr. Ich habe dem doch geschrieben, aber das Schreiben allein ist es nicht, sondern die direkte Kommunikation. Das, was wir uns definitiv erhalten sollten, neben den ganzen vielen digitalen Hilferlein.
Kann man sich das erhalten und warum sind Sie noch nicht von dem Weg abgekommen?
Also ich glaube, dass wir das Zwiegespräch wirklich von Mensch zu Mensch unbedingt brauchen und unbedingt erhalten sollten. Und da bin ich mir auch sicher, dass das bleiben wird. Ich bin aber gleichzeitig unglaublich dankbar für die Erfindung der Sprachnachricht. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich im Privaten wohlgemerkt, dass ich im Privatbereich unangekündigte Anrufe als übergriffig empfinde. Ich mag es nicht mehr, wenn mich jemand einfach so anruft. Das ist so störend. Woher weiß der oder diejenige denn, was ich gerade mache? Also ich sitze wahrscheinlich in aller Regel nicht da und habe gemütlichen Kaffee in der Hand, sondern ich mache irgendwas. Man kann sich doch, also ich kann mir dann zum Beispiel für eine Freundin eine Nachricht aufsprechen oder man verabredet sich, hast du nachher Zeit, so zwischen 11 und halb 12, dann rufe ich dich mal an. Ist doch wunderbar. Aber das ohne Ankündigung ist wirklich so, dass ich das inzwischen einfach nicht mehr mag und ich gehe dann auch nicht ran. Es sei denn, ich habe so eine gewisse Ahnung, es könnte dringend sein, irgendwas Privates, wenn jemand in der Leitung hängt, wo ich mir denke, ja, da könnte ein Issue sein irgendwie oder ja, aber ansonsten, nee, das ist so eine Geschichte, wo ich sage, dass ich bin dem Digitalen wahnsinnig dankbar, von diesen ganzen anderen Erleichterungen wie mit Busticket und so, was wir schon hatten, mal abgesehen.
Aber mit den Sprachnachrichten finde ich interessant. Da ticke ich genau anders. Ich mag die gar nicht. Und es liegt ja an mir, ob ich drangehen kann, drangehen will ans Telefon. Im Zweifelsfall rufe ich halt zurück. Also das weiß auch mein Umfeld. Also Sprachnachrichten sind nicht mein Ding. Beste ist dann, wenn sie in doppelter Geschwindigkeit mit voller Lautstärke in einem öffentlichen Umfeld auch noch abgehört werden. Das ist dann das Beste noch.
Oh nein, ja. Also dazu haben wir auch mal eine Umfrage gemacht, wie viele Menschen das Telefonieren in Bus und Bahn am liebsten verbieten würden. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ist schwierig. Oder auch im Wartezimmer beim Arzt oder selbst beim Umherlaufen in der Fußgängerzone. Muss ich das denn alles öffentlich machen? Ja, muss ich denn da was abspielen? Also das finde ich auch schwierig. Da tue ich mich sehr schwer.
Verena Blöcher, Thomas Klein, herzlichen Dank. Wir haben über sehr viele schöne Dinge gesprochen. Lehrerausbildung, soziale Ungerechtigkeit, Daseinsvorsorge und Cyberrisiko. Alles gehört mit der Digitalisierung zusammen. Ich bedanke mich für Ihre und deine Zeit. Einen schönen Nachmittag noch und möglicherweise bis bald.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.